Dies grelle, harte, steinerne Licht blendet, verblendet, sticht, besticht in seiner unerbittlichen Klarheit und Kraft. Unter solchem Licht werden die massigen, grauen Festungsmauern rund um die Altstadt bedrohlicher, die weiß leuchtenden Minarette graziler, die goldenen und silbernen Moscheekuppeln prächtiger, die grobkörnigen Kalksteindächer und Türme von Kirchen und Zitadellen bunter. Drei- oder mehr tausendjähriges Jerusalem, eine Stadt aus Lichtgestein, stechend klar geschnitten gegen den hellen Himmel.
In 4000 Jahren 20-mal belagert, 2-mal völlig zerstört, unzählig die Kriege, die um sie geführt wurden, die Erdbeben, 18-mal wieder aufgebaut, 11 Religionswechsel, Ursprungs- und heiliger Ort dreier Weltreligionen und damit der Glaubensgemeinschaften fast der halben Erdbevölkerung. 1200 Synagogen, 200 Kirchen und 60 Moscheen stehen hier. Den Juden Zion, wörtlich in der verdorrten Wüste. Jerusalem, das heißt Gründung des Friedens. Den Moslems Al-Quds, die Heilige. Den Christen, Hauptstadt des Heiligen Landes, Wirkungsstätte und Sterbeort von Jesus, dem Christus, in dem sich die hier entstandenen biblischen Schriften erfüllt haben sollen. In Jerusalem, so heißt es, heulen sich nachts gar die Schakale fromme Worte und historische Zitate zu und haben die Toten mehr Stimmrecht als die Lebenden. Und immer noch hält diese Stadt die Welt in Atem.
Jerusalem. Im Zentrum der israelischen Hauptstadt ist heute früh ein Bombenanschlag verübt worden. Nach Angaben der Polizei gab es mindestens 20 Tote, 14 Menschen wurden verletzt. Der israelische Rundfunk berichtet, die radikale Palästinenserbewegung Hamas habe sich zu dem Terrorakt bekannt. Es wird vermutet, dass der Täter bei dem Anschlag selbst ums Leben kam. Der Sprengsatz explodierte, genauso wie die Bombe der Hamas eine Woche zuvor, in einem Bus der Linie 18. Als Ministerpräsident Peres am Tatort eintraf, wurde er von Demonstranten ausgebuht. Israels Staatsoberhaupt Weizmann sprach sich dafür aus, den Friedensprozess mit dem
Die weit leuchtende Kuppel des Felsendoms auf dem Tempelberg ist über einem Kreidefelsen erbaut, den die Juden den Gründungsfelsen nennen. Hier soll nicht nur die Schöpfung des Universums begonnen haben, hier soll der erste Mord, der von Kain an Abel begangen worden sein. Hier, heißt es, wollte Abraham seinen Sohn Isaak opfern. Von hier soll Mohammed auf einem geflügelten Pferd seine Nachtfahrt in den Himmel angetreten haben. Ein Steinwurf entfernt, ein religiös nicht weniger aufgeladener steinerner Ort, die groben, klobigen Steinquader der Klagemauer, der judenheiligster Platz, und nicht mal 100 Meter weiter allerlei dunkle Höhlen und ein Grabstein, über denen sich die Kuppel der Grabeskirche wölbt. Nur weil einer gewissen Flavia Julia, einer römischen Schankwirtin und Konkubine, die sich als oströmische Kaiserin Helena nannte, im Traum dieser Ort als das Grab Christi erschien. Dies steinerne Dreieck der drei monotheistischen Religionen zwischen Felsendom, Klagemauer und Grabeskirche ist das Zentrum der Jerusalemer Altstadt, die sich ins muslimische, jüdische, christliche und armenische Viertel teilt.
Ich empfinde diese Teilung Jerusalem in bestimmten Viertel mit jeder Gruppe, jede Ethnität, ihre Religion, mit ihren Grenzen als etwas ganz Besonderes und die ich sehr respektiere. Ich finde es schön, denn jeder Viertel hat die Spezifität dieses Viertels mit allen schönen und auch traurigen Seiten. Und deshalb, wenn ich merke, dass eine Seite Übergriffe macht auf die andere, empfinde ich es als sehr verletzend.
Sumaya Farad Nasser, palästinensische Christin und Biologieprofessorin an der Birzeit-Universität bei Ramallah in der heutigen Zone B des palästinensischen Autonomiegebiets, seit Jahrzehnten engagiert in der israelisch-palästinensischen Friedensbewegung, zeigt mir ihr Jerusalem, sowie Nazmi Jobe, Professor für Archäologie in Birzeit, seins.
Ich glaube, diese Stadt ist überlastet mit Symbolen. Ja. Nicht nur überlastet, mit Übertreibung. Und diese Symbole werden nicht weniger, sondern täglich mehr und mehr. Jeder Stein muss eine Geschichte sprechen, auch wenn er keine Geschichte hat. Aber er ist eigentlich unter Druck gebracht, dass er Geschichte erzählen für diese Seite oder jene Seite. Und für mich als Archäologe, das ist schrecklich. wie Archäologie und Geschichte wird so politisch benutzt, dass diese Geschichte wirklich nicht mehr Geschichte ist, sondern mehr und mehr Legenden.
Diese vielen Steine, diese viele Trauer, dieses viele Licht. Hier leben die Menschen in Weissagungen eingehüllt, wie in eine dicke Wolke nach einer Explosion.
Schreibt der moderne hebräische Dichter Yehuda Amichai über Jerusalem. Während der palästinensische Archäologe Nazmi Yobeh auf dem Spaziergang durchs muslimische Viertel die sehr weltliche und bedrückende Wirklichkeit des israelisch besetzten Ostjerusalem zeigt, bleibt Rabbi David Hartman, der vor 20 Jahren von Montreal nach Israel kam, auf seinem geistigen Spaziergang durch sein Jerusalem scheinbar wie in eine dicke Wolke seiner spirituellen Welt gehüllt.
When I see Muslims going to their mosques and loyal Christians going to services,
wenn ich Muslime zu ihrer Moschee gehen sehe, gläubige Christen zu Gottesdiensten und gläubige Juden, die am Freitagabend zur Mauer gehen, um zu beten, dann sehe ich darin den Rhythmus einer Menschlichkeit, die den Geist einer neuen Wahrheit, eines neuen Weges atmet, der zeigt, wie man den Gott seiner Tradition lieben kann, ohne von Menschen anderen Glaubens niedergemacht zu werden oder sich bedroht zu fühlen.
Sein Shalom-Institut im deutschen Viertel, einer Villengegend in Westjerusalem, versteht Rabbi Hartman als theologisches Laboratorium für diesen neuen Weg des Zusammenlebens bisher verfeindeter Religionen in einer modernen, zivilisierten Welt. Leben zwischen Ideologie und Wirklichkeit, das ist in Jerusalem eine Herausforderung wie vielleicht kaum sonst in einer anderen Stadt. Sima Greenbaum, gläubige Jüdin und Erwachsenenpädagogin, in Jerusalem geboren, als es den Staat Israel noch nicht gab, lebt in der Stadt ihrer Träume, auch wenn die immer wieder, wie von den jüngsten Bombenanschlägen, erschüttert werden. Freitag, 17.53 Uhr, Schabbatbeginn. Exakt zu der für jeden Freitag berechneten lokalen Sonnenuntergangszeit heult die Schabbat-Sirene auf.
Ich könnte niemals woanders leben. Hier findet man das Wesen, die Essenz des Lebens. Wenn man hier wohnt, ist das Leben bedeutungsvoller. Das Wichtigste für mich an Jerusalem ist, dass ich hier zu Hause bin. Mein Vater, der in Polen aufwuchs, hat sich da nie zu Hause gefühlt. Meine Mutter, die in Deutschland geboren wurde, war da nie zu Hause. Und meine Tante, die in den USA lebt, fühlt sich da auch nicht zu Hause. Ich in Jerusalem bin hier wirklich zu Hause. Das ist meine Stadt.
Drei wirkliche Spaziergänge und ein geistiger durch Jerusalem. Sima Greenbaum macht den Anfang.
This is the heart. This is the heart of Jerusalem. This is the Western Wall, not the Wailing Wall, but the Western Wall of Temple Mount.
Das ist das Herz von Jerusalem. Das ist die Westmauer, nicht die Klagemauer, die Westmauer des Tempelbergs. Und das ist der Grund, weshalb ich hier bin, warum meine Eltern und Großeltern hierher gekommen sind und warum Jerusalem heute das ist, was es ist. Zum ersten Mal war ich unmittelbar nach dem Sechstagekrieg als Kind hier. Und das war eine großartige Erfahrung, denn ich war damals 12 und bis dahin, obwohl ich doch in Jerusalem lebte und da geboren war, konnte ich nie zur Mauer. Es war nur möglich, vom Berg Zion, der nicht weit von hier ist, in die Altstadt zu schauen. Und da sagte mein Vater dann, schau, da hinter der Stadtmauer ist die Westmauer.
Tagtäglich stehen vor den massigen, grob behauenen, grauen Felssteinen, den angeblichen Resten des zweiten Tempels von vor 2000 Jahren, die Juden aus aller Welt. Links die Männer, rechts die Frauen, bewegen im Gebetsgemurmel wie in Trance ihre Körper hin und her, singen und tanzen, stecken kleine Zettelchen mit Bitten an ihren Gott in die Felsritzen. Wer zum Allerheiligsten des Judentums gelangen will, muss vorbei an MG-bewaffneten Soldaten, durch Absperrgitter und Detektoren. Wie nah in Jerusalem immer das Heilige und staatliche Gewalt sind. Die auf der riesigen Plaza vor der Klagemauer immer in Massen auftauchenden Touristen scheint das wenig zu stören. Mir macht die Allgegenwart bewaffneter israelischer Staatsmacht in Ost-Jerusalem Angst. Für Sima ist das Jerusalemer Alltag und für sie als orthodoxe Jüdin ist klar, hier an der Westmauer ist wie nirgends sonst der Herzschlag des Judentums zu spüren. Deshalb muss der Spaziergang durch ihr Jerusalem hier beginnen.
Gar keine Sympathie kann ich für die missgeleitete Pietät aufbringen, die aus einem Stück Mauer des Herodes eine nationale Religion macht und ihretwegen die Gefühle der Einheimischen herausfordert. Freud an Einstein, 1930.
We're now in a section of Jerusalem called Zichron Moshe, named after Moses Montefiore.
Wir sind jetzt in einem Stadtteil, der Zichron Moshe heißt und nach Moses Montefiore benannt ist, der viel Geld für den Bau der frühen Anfänge des neuen Jerusalem außerhalb der Stadtmauern investierte. Das ist einer der ersten neuen Stadtteile, der mal sehr schön war, als er nach 1900 gebaut wurde. Und wir stehen jetzt hier, weil hier meine Großeltern lebten. 1933 entschieden sie, dass Berlin nicht mehr ihr Ort sein kann, und sie zogen zurück nach Jerusalem. Es ist sehr ironisch, dass diese Gegend, die ein moderner Stadtteil Jerusalems war, der auf der neuen Lehre, der neuen zionistischen Ideologie beruhte, sich wieder der alten Lehre zugewandt hat. Bis hierher dehnt sich jetzt Mea She'arim aus. Die Menschen, die hier leben, sind ultraorthodox.
Blasse, bärtige Männer mit Venen Pious, den Schläfenlocken, entweder schmächtig oder auffallend beleibt, in schwarzen Kaftanen, darunter den schwarz-weiß gestreiften Gebetsschal mit breitkrampigen schwarzen Hüten, huschen mehr, als dass sie gehen, durch die hier engen Straßen. Wenn hier Frauen zu sehen sind, dann in hochgeschlossenen Kleidern und mit Hüten oder Tüchern, die das Haar oder die Perücke bedecken. Fast alle schieben Kinderwagen mit bis zu 2, 3 Kindern und nochmal ebenso vielen, die nebenher laufen. Diese Ultraorthodoxen, die hier wie im osteuropäischen Städtel von vor 200, 300 Jahren wohnen, bestimmen das Bild von Jerusalem immer mehr. Ihre Zahl verdoppelt sich alle 10 Jahre.
Wie merkwürdig muss dieses tragisch tolle Land, das Sie besucht haben, Ihnen geworden sein. Es hat nichts gebildet als Religionen, heiligen Wahnwitz, vermessene Versuche, die äußere Scheinwelt durch eine innere Wunschwelt zu bewältigen. Und wir stammen von dort. Freud an Arnold Zweig.
Macht das einer modernen Jerusalemerin wie Sima Greenbaum nicht Angst, dass diese Stadt jedes Jahr schwärzer wird, eine jüdische Gruppe hier überhand nimmt, denen ein weltlicher demokratischer Staat Israel gleichgültig ist oder die dessen erklärte Feinde sind? Nein, für Sima gehören sie alle zum vereinten Jerusalem, wie es in den Reden aller israelischen Politiker immer wieder beschworen wird. Und weiter zum dritten Ort ihres Jerusalem, zum höchsten Hügel, der die Stadt im Westen überragt.
We're in Mount Herzl, which is kind of the secular shrine of Jerusalem. We started the Kotel, the Western Wall.
Wir sind auf dem Herzlberg, der so etwas wie der weltliche Schrein von Jerusalem ist. Wir haben am Kotel, der Westmauer, begonnen, die der religiöse Schrein ist. Und zwischen den beiden gibt es viel Ähnlichkeit. Beide stellen im Grunde die Verbindung, den Zusammenhang dar, sowohl den religiösen, historischen, politischen als auch den nationalen Zusammenhang des jüdischen Volkes. Ein Ort, der Verantwortlichkeit und Bindung ausdrückt. Der Herzlberg hat zwei Seiten. Die eine ist der Militärfriedhof, die andere Yad Vashem, die Holocaust-Gedenkstätte. Das ist ein Gedenkort für alle die Juden, die starben, weil es keinen Staat Israel gab. Der Militärfriedhof ist für alle die Menschen, die für den Staat Israel starben und noch sterben. Gerade in dieser Woche wurden einige Gräber hier gegraben.
Auf der anderen Seite des Herzlberges wird der Millionen von deutschen ermordeten Juden gedacht.
Dies ist nicht nur ein städtischer, sondern auch ein nationaler Friedhof. Denn Jerusalem ist nicht nur das religiöse Zentrum und die größte Stadt Israels, sondern auch Israels Hauptstadt. Und deshalb werden hier die Würdenträger des Landes begraben. Nicht weit von hier ist das Grabmal aller israelischen Präsidenten, der Premierminister, soweit sie hier begraben werden wollten, und natürlich Herzls Grab. Und Herzl ist wirklich der Träumer. Der Mann, der sich einfach hinstellte und sagte, es hängt von euch ab, ob das hier ein Traum ist, der Wirklichkeit wird. Und wenn Sie sich umschauen, sehen Sie, er wird Wirklichkeit. Freilich auf tragische Art. Aber dass der Traum wahr wird, bedeutet, dass Juden nicht mehr das umherwandernde Volk, keine Minderheit mehr sein müssen, kein Volk, das man verfolgen oder einfach in Gaskammern bringen kann. Juden haben jetzt einen Staat, ihren eigenen Staat.
Der Zugang zu dem Friedhofsteil der staatlichen Würdenträger ist geschlossen. Man stellt gerade den Grabstein von Itzhak Rabin auf. Überall diese Gräber in Jerusalem. Zehntausende säuberlich in Stein gefasste Grabmale in gepflegten Anlagen hier auf dem Herzlberg im Westen und Zehntausende viele Jahrhunderte, manche Jahrtausende alt, wild in der Gegend herumliegende, schräg im Boden steckende, zerbrochene Grabsteine, verstreut über den Ölberg im Osten. Jerusalem, eine Stadt zwischen Gräbern. Riesengrabarealen. Ja, Amos Elon hat recht.
Jerusalem verkörpert die Macht der Erinnerung über das Schicksal der Menschheit. Jerusalem ist eine Stadt, in der die Vergangenheit täglich schonungslos und abergläubisch heraufbeschworen wird.
Die Stadt ist intensiv, aber diese Intensität ist aus dem Stoff, der das Leben ausmacht. Das ist die Stadt des Dramas, eines unendlichen Dramas der Konflikte zwischen allen und jedem, zwischen Juden und Arabern, zwischen Israelis und Palästinensern, zwischen religiös und weltlich, Ost und West, alt und neu, amerikanischem und Nahosteinflüssen. Alles kommt hier intensiv zusammen. Es ist, als erlebte man hier die Welt in einem Mikrokosmos. Alle Konflikte und Probleme, mit denen man sich in der Welt herumschlägt, kann man in Jerusalem erleben. Das ist normal hier. Aber wenn so etwas wie mit den Bomben in den letzten Wochen passiert, dann lebt man zwar scheinbar normal weiter, aber dann geht das nicht mehr. Dann kann man nicht einfach so weitermachen.
An den Strömen Babylons saßen wir und weinten, da wir Zions gedachten. Wenn ich deiner je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verdorren. Kleben soll mir meine Zunge am Gaumen, so ich nicht dein gedenke. Aus Psalm 137.
This is the edge of Jerusalem. And I think here is where we connect the old and the new.
Das ist der äußerste Rand von Jerusalem. Hier kommen alt und neu, die Vergangenheit und die Gegenwart, Jüdisches und Arabisches zusammen. Ramot ist eine der neuen Gegenden von Jerusalem, wie Gilo, Terbiot Mizrach, Pisgat Zev. Gemessen an Jerusalemer Standards ist Ramot mit 30.000 Bewohnern ein sehr großer Stadtteil. Die meisten Juden in Jerusalem leben ja in solchen neuen Siedlungen. Und wenn man über Lösungen für die Zukunft Jerusalems spricht, dann wird die Stadt wie London oder Paris demnächst aus verschiedenen Bezirken bestehen, jüdischen und arabischen, die sich weitgehend selbst verwalten.
Über Serpentinen sind wir nach Ramot im äußersten Nordwesten des annektierten Teils von Jerusalem gekommen. Das ist eine der Siedlungen, die sich wie eine Kette rund um Ost-Jerusalem legen. Eine Schlafstadt aus der Retorte, die immer gleich in zwei-, dreistöckigen Betonsilos in Terrassen in die kahlen Hänge gebaut, eine lausige Infrastruktur. Schulen, ein Gesundheitszentrum, ein paar Asphaltsportplätze, ein Schwimmbad und ein schlecht sortiertes Einkaufszentrum. Karnickelbuchten nannte man sowas in der DDR. Ungemütlich zugig ist's, immer weht der Wind hier oben. Seit 1967 wird systematisch an diesem jüdischen Siedlungsring gebaut, rechtswidrig im okkupierten Territorium, nicht zuletzt, um den arabischen Teil Jerusalems von den Westbanks abzuschneiden. Davon spricht Sima nicht. Man habe die Siedlungen gebaut, um das Verhältnis von jüdischer und arabischer Bevölkerung im Verhältnis 70:30 zu halten, sagt sie. Wohnungsbau als Macht, gar als Rassenpolitik? Warum kommen mir hier im jüdischen Teil Jerusalems all diese grässlichen Gedanken? Und da zeigt Sima auf einen Berg mit einer Moschee jenseits der grünen Grenze.
Now this place is significant for me because we're standing right by the tomb of the prophet Samuel.
Dieser Ort ist bedeutend für mich, denn wir stehen nicht weit vom Grab des Propheten Samuel. Das liegt schon in der Westbank, gehört nicht mehr zu Jerusalem. Von hier aus kann man auf die Stadt sehen, so wie die Kreuzfahrer und auch General Allenby auf sie schauten, als sie Jerusalem eroberten. Heute steht hier eine Moschee. In der oberen Etage befindet sich der Grabstein von Prophet Samuel und die wird als Moschee genutzt. Im unteren Stockwerk gibt es auch ein Grabmal von Samuel und das ist eine Synagoge. Die Juden gehen hinunter und beten in der Synagoge, die Moslems gehen nach oben zum Gebet in die Moschee. Und ich meine, das ist ein Modell und sollte in ganz Jerusalem nachgemacht werden.
Wieder ein Grab. Hier beschwört die religiöse Jüdin die Versöhnung. Aber könnte nicht auch in dieser Moschee auf jetzt palästinensischem Gebiet ein religiöser Wahnsinniger wie Baruch Goldstein vor wenigen Jahren in Hebron mit seinem MG ein Blutbad anrichten? Vergisst man nicht heute leicht, angesichts der jüngsten Bombenattentate von Jerusalem, Aschkelon und Tel Aviv, den israelischen Besatzungsterror und seine Hunderte von palästinensischen Opfern? Mich friert's, Zu zugig ist's hier oben und zu viel Spannung überall. Ach, 3000-jähriges Jerusalem, Stadt des ewigen Unfriedens.
Tritt in das Tor des Hauses des Ewigen und rufe daselbst aus dies Wort und sprich. Hört das Wort des Ewigen, ganz Jehuda, die ihr eingeht in diese Tore, euch niederzuwerfen vor dem Ewigen. Und unschuldiges Blut vergießet nicht an diesem Orte. So werde ich euch wohnen lassen an diesem Orte, in dem Lande, das ich euren Vätern gegeben, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aus Jeremia 7.
Mein Haus liegt ungefähr 154 Meter von hier. Aber ich darf durch die Klagemauer von hier nicht weiterlaufen, 3 Tage in der Woche. Sie sagen, das ist für Sicherheit. Natürlich, ich bin wirklich persönlich hier tief verbunden. Ich bin hier geboren, groß geworden. Mein Vater hat in der Oberen Straße hier sein Geschäft. Und meine Schule war am Rande Via della Rosa. Vor 67 waren hier Häuser, diese Blaser von der Klagemauer. Und ich kenne die meisten Leute dort, weil ich täglich da durchgelaufen bin und mit den Kindern gespielt, Fußball und andere Dinge auf der Straße. Und wenn der Krieg beendet war, da wollten wir nach Hause zurückkehren. Da mussten wir auf der Oberen Straße in Richtung von dem marokkanischen Wohnviertel laufen und dann zu unserem Haus. Als wir zu dem marokkanischen Wohnviertel ankamen, da plötzlich gab es kein marokkanisches Wohnviertel. Und da war ich damals 12 Jahre alt. Und das ganze Wohnviertel, ungefähr 2000 Leute wohnten dort, war mit dem Boden gleich gemacht. Ich habe die Bulldozers gesehen, das war meine erste Begegnung mit Israelis überhaupt, wahrscheinlich mit Juden. Das waren bewaffnete Soldaten, tanzten auf die Ruine der marokkanischen Wohnviertel. Und ich war mit all meinen Brüdern und Schwestern, wir sind 11 zusammen, und meine Eltern waren da. Und ich habe angefangen zu schreien, wo ist Mohammed, wo ist Ahmed, wo ist Abed, meine Freunde, die dort gelebt haben. Ja. Und ich erinnere mich ganz genau, dass mein Vater und meine Mutter sind auf den Boden gefallen und sie konnten nicht mehr verstehen, was überhaupt läuft. Mein älterer Bruder wurde verhaftet und das beeinflusst mich bis heute ganz tief. Manchmal, das kommt raus in eine Form von Hass, in eine Form von Aggressivität, aber mein Verstand versucht weiter, meine Gefühle zu kontrollieren. Und das ist ein Konflikt, den wir wirklich immer in Jerusalem leben müssen. Ja? Also unsere Gefühle sind tief verletzt. Aber unser Verstand sagt, ja, die Situation hat uns so geführt. Und dann müssen wir unsere Gefühle kontrollieren. Sonst wir werden explodieren in einer Form oder andere.
Nazmi Yobe, der palästinensische Archäologieprofessor, steht mit mir mitten im Gewusel und Getriebe des muslimischen Viertels. Mit diesen Erfahrungen vom Plattmachen des marokkanischen Viertels 1967, um einen großen freien Platz vor der Klagemauer zu haben, beginnt unser Spaziergang durch sein Jerusalem. Zu derselben Geschichte lese ich in der Autobiografie des berühmten einstigen Jerusalemer Bürgermeisters Teddy Kollek diesen einen Satz.
Nach 2 Tagen war die Arbeit geschafft. Fertig. Sauber.
Nazmi liebt seine Stadt, scheint jedes Haus, ja jeden Stein innerhalb der Altstadtmauern zu kennen. Schauen Sie mal, dieses wunderschöne Gebäude mit den in Stein gehauenen Stalaktiten und Intarsienornamenten aus rotem, schwarzem und weißlichem Stein, eine Koranschule aus dem 13. 14. Jahrhundert, ein mamelukisches Kunstwerk.
Das war der Hauptsitz der islamischen Übercouncil. Die ganze moderne palästinensische Nationalbewegung wurde hier in diesem Gebäude formuliert in den 50er und 60er Jahren. 1967, nach der israelischen Besatzung, die Israelis haben das Gebäude konfisziert und jetzt als Militärlager für die israelische Polizei benutzt. Und dieses Gebäude liegt in einer ganz strategischen Position. Der andere Ende von diesem Gebäude öffnet sich auf die Klagemauer. die ganze Blase von der gleichen Mauer. Auf der östlichen Seite findet sich auf der Moschee mit Fenstern auf der Moschee. Das Dach von diesem Gebäude ist auch ein Militärlager, wo die ganze Moschee von oben kontrolliert ist. Wenn wir jetzt auf den Ölberg gehen, dann werden wir sehen, dass mindestens 30, 40 Soldaten auf dem Gebäude stehen und die Gebete kontrollieren. Also man verrichtet das Gebet unter der Beobachtung von Waffe in dieser Stadt.
Ich würde die Altstadt nicht einmal geschenkt nehmen. Mit ihr sind zu viele Komplikationen und Schwierigkeiten verbunden. Chaim Weizmann, der erste Präsident des Staates Israel.
Der 41-jährige Archäologe muss in den letzten 29 Jahren seit der israelischen Besetzung miterleben, wie seine geliebte Jerusalemer Altstadt, vor allem das muslimische Viertel, immer mehr verfällt. Ohne UNESCO-Gelder wäre zum Beispiel der Baumwollmarkt, ein kunstvoll gewölbter, drei Stockwerk hoher Souk, nicht zu retten, für dessen Wiederbelebung sich Nazmi einsetzt. Wir zahlen doch genauso Steuern wie die Israelis, sagt er, aber die sind vor allem mit der Judaisierung der Altstadt beschäftigt, nehmen immer mehr muslimisches Eigentum in Besitz, scheuen sich auch nicht, die Stadt unterirdisch zu okkupieren.
Einen Tag habe ich eine Wassersisterne gemessen und das war schrecklich, da gab es keinen Tropfen Wasser drin. Und da war ich verrückt und bin ich runtergegangen, um zu sehen, wo das Wasser läuft. Und plötzlich, statt Wasser, habe ich drei ultraorthodoxe Juden gesehen, die innerhalb der Moschee sind, aber kamen von diesem Tunnel in Richtung Osten, das heißt ungefähr 25 Meter innerhalb der Moschee. Und dann natürlich, da gab es einen großen Krach, und bis wir geschafft haben, diese Zisterne zu sumauern. Das heißt, wir wissen wirklich nicht, in welche Richtung sie ausgraben. Diese Ausgrabungen laufen seit über 20 Jahre in alle Richtungen. Aber wir wissen mindestens, dass sie die nördliche Grenze der Moschee von oben erreicht haben.
Sie wühlen unterm Tempelberg, sie bauen auf den Dächern der Basare, konfiszieren muslimische Häuser, zum Beispiel auch auf der Elwad, eine Basarstraße, die quer durchs muslimische Viertel zur Klagemauer führt. Ein Haus fällt auf durch eine riesige Menorah, den siebenarmigen Leuchter der Juden, der hier aus Plastik auf dem Dach montiert ist, und durch die blau-weiße israelische Nationalflagge mit dem Davidstern, die über drei Stockwerke reicht.
Das Haus ist eigentlich auf der Hauptachse überhaupt in Jerusalem, als auch das Dach vom Haus konnte den größten Teil der Altstadt kontrollieren und hauptsächlich die Moschee. Die ganze Moschee ist zu sehen vom Dach hier oben. Und diese symbolische Präsenz eigentlich, Sharon wohnt hier nicht. Er hat nie hier gewohnt, aber er besetzt das Haus, stellte Soldaten, um das Haus zu schützen. Schauen Sie mal jetzt auf diese Flagge mit dem jüdischen Symbol. Und diese Straße auch benutzt hauptsächlich von Muslimen, die das Gebet in der Moschee verrichten. Und heute ist Freitag und Sie merken schon, dass Tausende von Leute kommen langsam von Damaskustor in Richtung der Moschee. In einer Stunde oder etwas später, dann wird das hier überfüllt mit Leuten und strömende Leute in dieser Richtung. Und diese Flagge steht mit dieser jüdischen Kandel oben und jeder Gebeter muss das sehen. Solche riesige nationalreligiöse Symbole in der Altstadt existieren nirgendwo außer hier. Und das ist verbunden gerade mit einer Person, der als Faschist von den Israelis betrachtet, und dieser Sharon, der den Massaker von dem Flüchtlingslager bei Beirut gemacht hat und organisiert. Und das steht bei uns in der Altstadt von Jerusalem.
Die Araber, ein Drittel der Bevölkerung, werden sich mit dem ihnen aufgezwungenen Regime nie abfinden können. In einem immerwährenden Teufelskreis erzeugt Gewalt Gegengewalt. Auf dem faulenden Boden atavistischer Triebe gedeihen exotische, chauvinistische, fundamentalistische Auswüchse. Und mittendrin tickt in Gestalt des Tempelbergs eine Zeitbombe mit einer Zerstörungskraft von apokalyptischen Ausmaßen. Meron Benevisti, stellvertretender Bürgermeister von Jerusalem 1987.
Dieser besondere Haus ist ein Institut für talmudisches Studium. Und das Hauptarbeit dieser Institut ist die Rekonstruktion von dem zweiten Tempel und die Vorbereitung für die Bildung von dem dritten Tempel auf der Haram Sharif. Und hier werden sogar die Kleider für die Priester vorbereitet. Das heilige Gerät vom Tempel wird gemacht.
Dies ist auch ein von Juden okkupiertes Haus. Die Tür aus Eisen, die Fenster hinter Eisengittern. Und ab und zu hört man die zukünftigen Tempeldiener auf dem Schofar, dem Widerhorn, üben, dass die orthodoxen Juden vor allem in der Versöhnungszeit zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur blasen. Kennt denn der nationalreligiöse Wahnsinn keine Grenzen in dieser heiligen Stadt? Ich erlebe sie seit 16 Jahren, nun zum 5. Mal, und sie macht mich jedes Mal wütender, denn sie verkommt immer mehr zu einer einzigen Blasphemie.
Mitte der 80er Jahre, ein Israeli wurde hier attackiert von wahrscheinlich Palästinenser, also wir wissen bis jetzt nicht, und wurde ermordet. Und dann hier wurde ein Stein oder ein ähnlicher wie ein Grab gesetzt mit einer Schrift, erzählt diese Geschichte. Als Ergebnis, die Israelis haben das Haus hier unter Kontrolle gebracht. Dann das Haus wurde okkupiert. Und das Haus steht bis jetzt leer. Aber dahinter gibt es einen riesigen Garten. Gegenüber ein Yeshiva, eine theologische Schule des Judentums. Hier ist auch hochinteressant. Das gehört zu einer jüdischen Bewegung, heißt Ateret Kohanim. Und diese Bewegung, Hauptsitz ist in Brooklyn. Und dort wird Geld gesammelt, um Häuser in der Altstadt von Jerusalem zu kaufen oder unter Kontrolle zu bringen. Ich glaube, es gibt ungefähr 20 bis 30 Yeshiva-Studenten, die hier wohnen und Talmud lernen, also auch Alttestament lernen. Und sie sind hauptsächlich Amerikaner und sie sind die ganz Extremisten in manchen Gebieten in der Altstadt, auch in der ganz Nähe von hier. Die Leute können wirklich nachts über nicht schlafen. Sie stehen die ganze Nacht über, feiern und schreien und singen und ganz provokative Lieder, anti-arabische Lieder. Zum Beispiel, es wird hier nachts immer gehört, Mavet l'Arabim, Tote den Araber. Zum Beispiel in diesem Haus hier wohnt einer meiner Verwandten, mein Onkel wohnt hier. Und da musste er das täglich überleben. Das können Sie auf seiner Tür sehen, dass ein David Stern auf seiner Tür wird gemalt und er streicht das, aber das kommt wieder und so weiter. Und so läuft ein täglicher Konflikt über jede Kleinigkeit in der Altstadt.
Diese tagtägliche Provokation, diese dauernde Schikane, dieser Kleinkrieg. Hin und wieder wird auch die israelische Nationalhymne intoniert, wie hier vor der Klagemauer am Jerusalemtag Ende Mai letzten Jahres. Das ist der Nährboden für die Selbstmordattentäter. Was reden die in Oslo, Washington, Kairo oder Eilat von Frieden? Leeres Gerede. Ich merke, wie ich parteiisch werde, die israelischen Militärstreifen verächtlich anschaue. Überall hocken sie in der Altstadt auf den Dächern, in Torbögen, fläzen sich auf Stühlen im Bazar, wo sie wollen, mit provozierendem Besatzergehabe, das MG auf den Knien. Eisentüren und Gatter sperren nachts das Jüdische vom muslimischen Viertel ab. Der Spaziergang mit Nazmi Yobeh durch sein Jerusalem endet im jüdischen Viertel, für ihn in Feindesland, in seiner eigenen Stadt. Der mit Sumaya Faradnasa, der Botanikprofessorin von der Bezet-Universität, beginnt in einem auf den ersten Blick entspannteren Teil Jerusalems, einer einst vornehmen Villengegend Ostjerusalems vor den Toren der Altstadt. Dort leben Palästinenser unter sich. Unweit der Hauptgeschäfts, der Saladinstraße, steht unscheinbar auf einem Hinterhof das
Hakawati Theater. Das ist das einzige palästinensische Theaterhaus, was seit 15 Jahren mindestens existiert. Und das ist die einzige Möglichkeit für uns Palästinenser, Theaterstücke, Musikveranstaltungen zu erleben. Und bis vor 7 Jahren konnten wir auch immer wieder kommen. Aber eigentlich seit 7 Jahren dürfen wir auch nicht zu diesen Veranstaltungen. Das ist eine Sache, die mich sehr schmerzt, zu wissen, hier ist ein Theater, hier ist ein Kulturleben, jeden Tag ist was los und wir dürfen nicht hierher kommen.
Die Absperrung der Westbanks und willkürlich verweigerte oder erteilte Sondergenehmigungen für Besuche in Jerusalem, Das gehört zu den alltäglichen Nadelstichen der israelischen Besatzungspolitik. Sumaya hat sich über die grüne Grenze geschmuggelt. Wer hier in Jerusalem von israelischen Soldaten erwischt wird, muss 1200 Shekel, das sind 600 Mark, zahlen. Wir gehen über die belebte Saladinstraße. Auffällig nur, dass etwa jeder fünfte Laden hier zur Hauptgeschäftszeit geschlossen ist. Viele Ladenbesitzer klagen, die Umsätze seien seit den dauernden Schließungen der Westbanks um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Diese israelische Politik der Kollektivstrafe macht sie wütend. Und seit dem Beginn der Friedensverhandlungen habe sich für sie die Lage nur verschlechtert. Trotzdem setzt die Mehrheit noch immer auf den Friedensprozess. Und der ist zu wesentlichen Teilen in einem herrschaftlichen Haus unweit der Saladinstraße verhandelt worden, auf dem jetzt die Flagge Palästinas weht, im Orienthaus.
Hier fanden statt und finden bis heute statt die wichtigsten Gespräche mit internationalen Delegationen wie auch mit israelischen Menschen, die den Frieden wollen. Ich muss zu diesem Haus zweimal im Monat, manchmal dreimal kommen. Ich muss Menschen hier treffen, die einfach bewusst die Ereignisse des Tages und die Entwicklungen gemeinsam besprechen müssen, um zu sehen, wie geht es weiter. Aber obwohl es eine offizielle Sache ist für mich, obwohl es so wichtig ist, ich bekomme keine Genehmigung, hierher zu kommen. Ich muss es immer wieder machen und ich schmuggle mich nach Jerusalem. Schwer zu ertragen ist die Tatsache, dass seit den Friedensgesprächen plötzlich jetzt israelische Soldaten ihren Posten haben vor diesem Haus und den Palästinenser verbieten möchten, dass in diesem Haus politische Gespräche stattfinden und vor allem, dass dieses Haus ein Ort der Begegnung und des Empfanges für internationale Delegationen.
Die drei Soldaten äugen bloß kritisch zu uns rüber. Die Villen der alteingesessenen palästinensischen Familien, herrschaftliche zweigeschossige Häuser mit Arkaden, Terrassen und Balkonen unter hohen Pinien zeigen es, dieser arabische Teil hat mal bessere Zeiten gesehen. In der Mandatszeit unter den Engländern und davor unter der ottomanischen Herrschaft. Seit Jerusalem eine geteilte Stadt ist, verkommt Ost-Jerusalem vor den Toren der Altstadt und mehr noch innerhalb. Der Spaziergang mit Sumaya geht am Muslimischen entlang ins christliche Viertel.
Wir sind jetzt am Damaskustor und eigentlich ist dieses Stück von hier bis zum Beginn des Zugs ist das für alle. Ja, und dann geht es. Rechts ist das christliche Viertel, links ist das muslimische Viertel. Bei uns in Palästina ist die griechisch-orthodoxe Kirche die Urkirche. Alle anderen Kirchen kamen aus Europa wirklich, um einen Fuß zu fassen und einen Sessel zu haben. Wenn ich an mich denke, ich bin christlich geboren, griechisch-orthodox getauft, evangelisch-lutherisch erzogen und konfirmiert, anglikanisch-protestantisch getraut. Ich habe die Ehrendoktorwürde der katholischen Theologie von Münster Universität bekommen. Ich habe muslimische Kultur und Geschichte. Und ich empfinde Judentum als Teil meiner Religion und meiner Ursprung.
Sumaya Farad Nasa, die wandelnde Ökumene. So wie in ihr diese in Jerusalem verfeindeten Kulturen zusammenleben, warum sollte das letztlich nicht auch in dieser Stadt möglich sein, die sich programmatisch auf Arabisch, die Heilige und auf Hebräisch Gründung des Friedens nennt. Seit über 20 Jahren arbeitet die Palästinenserin in der Friedensbewegung, organisiert Treffen, hält Vorträge, neuerdings auch in Israel. Jerusalem ist für sie mehr als eine Vision. Jerusalem hat sie in friedlicheren Zeiten hier in der Altstadt als Kind erlebt. Wir schieben uns durch den Souk, den von Händlergetriebe belebten, überdachten Bazar mit seinen offenen Läden. In der Hälfte von ihnen wird Touristenkitsch verkauft, vom geschnitzten Kruzifix, garantiert aus Olivenholz vom Ölberg, bis zur Grabeskirche aus Plastik mit Innenbeleuchtung. Sumaya geht an dem Zeug schnell vorbei, als wollte sie sich das heile Kindheitsbild von ihrem Jerusalem nicht stören lassen. Die christlichen Pilgerscharen auf der Via Dolorosa gehörten immer dazu.
Also hier, die siebte Station der Via Dolorosa. Zum muslimischen Viertel. Ja. Hier weiter das Christliche. Und genau hier auf diesem Dach hat mein Großvater gewohnt.
da, wo eine römische Säule in einer Kapelle der Franziskaner steht, an der Jesus auf seinem Kreuzweg das zweite Mal gefallen sein soll und wo sich heute Händlergeschrei, Gebetssingsang der Pilger und die Rufe des Muezzin mischen. Für die Palästinenserin ist Jerusalem trotz allen Unfriedens weiter eine heilige Stadt.
Wir stehen vor der Grabeskirche, eine Kirche, die sehr, ja, also ich schaue diese Kirche an mit großem Respekt und Ehrfurcht und denke so viele Jahrhunderten an so viele Menschen, die hier waren und was das für eine Inspiration auch zur Erhaltung des Glaubens für viele Menschen ist. Ich komme immer wieder, wenn ich in Jerusalem bin, nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit mehr. Ich gehe gern rein und setze mich oben an eine Stelle, wo es Golgatha heißt. Es ist kühl, es ist schön zu sitzen, einfach meditieren, einfach still für sich allein zu sein. Das tue ich sehr oft, wenn ich anschließend eine wichtige Sitzung habe. Da fühle ich mich, ich habe meinen Weg nach Jerusalem erfüllt.
Wenn es so wimmelt von Touristen wie jetzt, sagt die Professorin, dann lasse ich denen den Vortritt. Und ihr Blick scheint sich zu verklären, wenn sie sich an das Jerusalem ihrer Kindheit zur Osterzeit erinnert. Damals war die Altstadt von Israel getrennt und gehörte zu Jordanien.
In der Osternwoche kamen wir jeden Tag als Familie, als christliche Familien, mussten wir nach Jerusalem kommen. Denn neben der Hauptkirche ist St. Jakob-Kirche, das ist für die griechisch-orthodoxe Gemeinde. Und da war der Großvater meines Mannes jahrelang, der Priester und sein Urgroßvater. Und da wurden die schönen Liturgien, werden eine ganze Woche vor Ostern gesungen. Und das war ein Erlebnis, dass man einfach hierher zu kommen, um mitzusingen und auch zu hören. Wie oft konnten wir als Kinder nicht hineingehen, weil so viele Menschen sind. Dann sind wir hochgeklettert. Meine Freundin lebte auf dem Dach von der Grabeskirche mit ihrem Onkel, weil ihr Onkel der Köster für die Grabeskirche ist. Und wir haben durch diesen Turm hinuntergeguckt und geschaut, was eigentlich um den Grab und am Grab herumgeht, wie die Priester sich verzankten, wer als erstes hineingeht, um das Licht von Ostern zu schnappen und mit diesem Licht, was gesegnet worden ist, dann rauszugehen und von einer Person zum anderen das Licht weiterzugeben.
Im christlichen Viertel sehen die Straßen sauberer aus, machen die Läden und Restaurants einen fast deutsch properen Eindruck, scheint alles ordentlicher. Doch der Anschein von Ruhe und Ordnung trügt. Nicht nur, dass sich nach wie vor 9 verschiedene christliche Kirchen in der Grabeskirche um ihre Kompetenzen, ums Saubermachen, Schließdienste, Gottesdienstzeiten etc. streiten. Hier kann man auch das goethische Diktum von der Kirche, die einen großen Magen hat, eindrucksvoll bestätigt finden. An einem Ort, ein paar Schritte von der Grabeskirche entfernt, dem St. John's Hospiz, das der griechisch-orthodoxen Kirche gehört, ein stattliches Bauwerk mit über 100 Räumen, die einst griechisch-orthodoxen Familien gehörten, die überschrieben ihr Eigentum auf Anraten des Patriarchen zum Schutz vor jüdischen Zugriffen gutgläubig der griechisch-orthodoxen Kirche.
Nach der Besatzung begann diese Kirche einfach die Menschen in diesen Häusern allmählich zu kündigen und zu sagen, ihr müsst die Häuser verlassen, das ist unser Eigentum. Und sie mussten einfach raus, weil keine Papiere sie hatten, wo das beweist, dass das eigentlich ihr Wohnsitz ist und ihr Besitz ist. Und dann hat die Kirche dieses Haus zu einem Hostel umgebaut und hat nur Touristen empfangen aus Griechenland, Zypern, Italien und so weiter und vermietet. Dann später haben wir einen Skandal gesehen, wo der Patriarch von Jerusalem dieses große Gebäude an eine israelische oder jüdische Firma vermietet hat für 99 Jahre und dafür 2,5 Millionen Dollar kassiert. Plötzlich kamen israelische Siedler, fanatische Siedler, die einfach das Gebäude besetzt haben. Da merkten die Menschen, was geht hier los? Sie haben protestiert.
Die israelische Regierung setzte eine Kommission ein, die seit Jahren tagt. Und derweil sind über 100 jüdische Radikale eingezogen. Die Judaisierung auch des christlichen Viertels schreitet fort, der Krieg der Religionen geht weiter und die Kirche profitiert gar davon.
Die Stadt Jerusalem mit ihren wohlgesetzten Lügen, ihrem unendlichen Steingedächtnis und ihrem rührenden Bemühen, die Seelen ihrer Besucher in Schauder zu versetzen. Aus Esaus Kuss vom israelischen Schriftsteller Meir Shalev.
Wie mit Nazmi endet der Spaziergang mit Sumaya Farhat Nazer durch Jerusalem im jüdischen Viertel, das seit 1967 von Grund auf saniert, aussieht wie eine große Festung. Hohe, neu gebaute Mauern, kleine Fenster, sauber mit großen Steinplatten gepflasterte Straßen.
Früher war es überfüllt von Menschen, sehr enge Gassen. Ein Leben war da und heute sehe ich, es ist viel mehr Platz. Viele Häuser sind einfach dem Boden gleich gemacht und neue Häuser erbaut. Zwar hat man versucht, die alte Struktur zu behalten, aber doch, es ist fremd. Hier leben nur Juden, hier dürfen keine Nicht-Juden hier leben. Ich komme sehr selten hier. Wenn ich hier komme, fühle ich mich fremd und irgendwie auch bedroht durch dieses Fremde. Das sagt mir einfach, hier gehörst du nicht, hier hast du nichts zu suchen. Ja, es ist nicht Jerusalem.
Doch, es ist Jerusalem, das heute Vorherrschende. So wenig Palästinenser in den jüdischen Teil der Stadt gehen, so wenig Juden in den palästinensischen. Der aus Montreal stammende und vor 20 Jahren in die unheilige heilige Stadt gezogene Rabbi Hartman vermeidet es vorsichtshalber, sich auf einem Spaziergang mit der Wirklichkeit der Stadt zu konfrontieren. Er zog es vor, mir sein Jerusalem im Geiste zu zeigen.
You walk through Meisharim Quarter, you think that nothing has ever changed in history. The dress is the same as 200-300 years ago.
Sie kommen durch das Mea Shearim-Viertel und denken, dass sich niemals irgendetwas in der Geschichte geändert hat. Die Kleidung ist dieselbe wie vor 200-300 Jahren. Es wird weiter derselbe Dialekt wie in Osteuropa gesprochen. Hier halten die Leute gar nichts von einer nationalen Wiedergeburt, von einem neuen israelischen Menschen oder dass eine neue Geschichte entsteht. Für sie ist das Entscheidende, nichts zu ändern, was in der Vergangenheit war. Jedem Brauch, jeder Erinnerung treu zu bleiben, die die jüdische Vergangenheit geformt hat. Jerusalem ist die mystische Stadt, in der der messianische Traum genährt wird. Diese Chassiden sagen, unsere Aufgabe besteht nicht darin, das Kommen des Messias vorzubereiten oder etwas Neues zu bauen. Unsere Aufgabe ist, mutig und heroisch zu warten.
Stumpfsinnige Stammesbrüder, Menschen mit Vergangenheit ohne Gegenwart, notierte Albert Einstein nach seiner Palästina-Reise über diese Vergangenheitsfanatiker.
And then you move into the city of Jaffa. You move into Rehov Yafo, into the center of the city, and you see the hustle bustle of a modern city, where there were movies, theater.
Und dann kommen sie in andere Stadtteile, nach Rehove Yafo, im Zentrum der Stadt. Und sie treffen auf die umtriebige, moderne Stadt, wo es Kinos und Theater gibt. Und sie merken, dass sie mehrere Jahrhunderte der Geschichte übersprungen haben. Und in den Straßen dort laufen Menschen in schwarzen Kaftan, die für die Vergangenheit stehen. Und Menschen in Miniröcken, die leidenschaftlich moderne Menschen sind und die diese messianischen Träume nicht haben, die nicht vom Messias träumen, sondern von wirtschaftlichem Erfolg. Und im Stadtteil Jaffa trifft man auch auf die Farben und Düfte des Souk, des orientalischen Marktes, die sephardische Kultur und Mentalität von Menschen, die die ganze Lebensart des Nahen Ostens einbringen.
And then you move towards the neighborhood where Hebrew University in Givat Ram, and there you meet a whole new spirit, museums.
Und dann im Viertel der Hebräischen Universität in Givat Ram stößt man auf einen ganz anderen Geist. Museen. Das Israel-Museum, das unter Teti Kollek entstand, das ein Zentrum von Kultur und großer Kunst ist. Etwas, was sowohl der sephardischen als auch der chassidischen, mystischen Gemeinde fremd ist. Hier trifft man auf den Wiener Juden, der möchte, dass Jerusalem eine kulturelle Hauptstadt der Juden ist. Der will, dass das Beste der Kunst in dieser Gesellschaft präsent ist und der deshalb schöne Museen und Gärten baut. Es gibt keine alles integrierende Harmonie. Was Teddy Kollek in seiner Weisheit erreicht hat, ist, dass gleichzeitig vielfältige Melodien da sind und dass wir die Symphonie nicht haben, die diese Melodien alle vereint. Wenn man durch Jerusalem spaziert, begegnet man sehr unterschiedlichen Klängen, Empfindungen zur jüdischen Geschichte.
Und wie steht es um die arabisch-palästinensische Geschichte, werter Rabbi? Immerhin sind etwa ein Drittel der Bevölkerung Jerusalems Palästinenser. Kein Wort davon. In seinem Redefluss will ich ihn ja nicht unterbrechen, aber mir gehen da einfach zu viele Fakten unter. Was ist das für eine Weisheit des Teddy Kollek, der die Umzingelung Ost-Jerusalems durch den jüdischen Siedlungsring, diese städtebauliche Apartheid, mit Macht betrieben hat? Heute eins der Haupthindernisse im Friedensprozess.
And then you walk from Hebrew University in Binyan Eumah.
Und weiter geht der Spaziergang von der Universität zum wunderbaren Gebäude des höchsten Gerichtshofes. Es demonstriert, wie ernst hier die Herrschaft des Rechts genommen wird, dass diese Gesellschaft auf dem Recht basiert, statt auf Gewalt. Und das höchste Gericht steht unmittelbar neben dem Gebäude der Knesset, sodass die Institutionen der gesetzgebenden und der richterlichen Gewalt in derselben Gegend liegen.
That's when there is the great beauty. When you see on Friday night at the wall at the Kotel, Jews of all different persuasions with different melodies singing their song of welcoming of the Sabbath. And then
die großartige Schönheit Jerusalems zeigt sich, wenn an der Mauer am Tempelberg Juden unterschiedlichster Glaubensüberzeugungen in verschiedenen Melodien ihren Gesang zur Begrüßung des Schabbat anstimmen. Und wenn man erlebt, wie ebenso am Freitag der Moslem zum Gebet ruft, und wenn man den Ruf aus der Moschee hört, komm zum Gottesdienst, komm, um anzubeten. Und dann die Kirchenglocken am Sonntag, die in ihrer Klarheit und Kraft läuten. Zum ersten Mal in der Geschichte leben alle drei Glaubensüberzeugungen in Würde. Hier in Jerusalem erleben sie, wie es möglich ist, einen dynamischen Rhythmus des Glaubens entstehen zu lassen, der in gewisser Weise die Gegenwart des anderen ermöglicht. Und Jerusalem, die Hauptstadt Israels, hat keine Struktur geschaffen, in der sich Muslime oder Christen als Fremde empfinden. Sie können sich frei bewegen, sie üben ihre Religion frei aus und sie empfinden Würde.
Wieder dieses innere Zittern. Ich merke, wie ich schwanke zwischen Mitleid und Zorn über so viel religiöse Verblendung des Rabbi.
In Wirklichkeit ist Jerusalem seit 5000 Jahren eine fanatische Stadt, die auf Felsen gebaut ist und von jeder Art von Fanatismus, religiösem, und nationalem. Es ist eine Stadt von Krieg und Eroberung. Es ist keine Stadt des Friedens. Vor einem Jahr oder jetzt schon fast 2 Jahren waren an einer Nacht in Jerusalem 70.000 Menschen versammelt im Protest gegen den Friedensvertrag mit den Palästinensern. Und in derselben Nacht waren in Tel Aviv 70.000 Menschen versammelt bei einem Konzert von Michael Jackson. Dann sehen Sie den Unterschied zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Sie sehen damit auch den Unterschied zwischen verschiedenen Teilen der israelischen Gesellschaft. Die israelische Gesellschaft ist eine tief geteilte Gesellschaft. Es ist eigentlich ein Kulturkampf.
Indem sich, so der israelische Schriftsteller und Publizist Tom Segev, letztlich auch die Zukunft des Friedens im Nahen Osten entscheiden wird. Ein Kampf zwischen national-religiösen Theokraten und pragmatischen Demokraten. Jerusalem lässt nichts Gutes hoffen. Selma Lagerlöfs Urteil gilt wohl noch immer.
Hier herrscht keine Gnade. Man hasst seine Mitmenschen zum Ruhme Gottes.